bin auf dem Weg nach Gotha. Nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt liegt der Gotha Schlosspark, in dem sich das Ziel meiner heutigen Reise befindet. Ich bin diesen Weg bereits unzählige Male gegangen, als ich noch zwischen Gotha und Erfurt pendeln musste, und auch der Rest des Parks weckt an jeder Ecke Erinnerungen an meine Kindheit und Jugend. Heute möchte ich hier, pun intended, etwas tiefer gehen. Mein Ziel ist nämlich die heute komplett unterirdisch liegende Verteidigungsanlage des Schloss Friedenstein, die sogenannten Kasematten. Ich möchte mehr herausfinden über die Stadt, die so lange meine Heimat war. Was sind das für mysteriöse, gemauerte Zugänge, die sich hier und da am Wegesrand und in Gebüschen befinden und in denen regelmäßig zweimal am Tag Touristengruppen verschwinden? Was haben die Menschen damals dort unten in den Gemäuern gemacht? Was hat das alles mit den Osmanen zu tun und was zur Hölle ist eigentlich ein Arschleder? Diese und weitere Fragen versuche ich in diesem Beitrag zu beantworten. Zu Fuße des Schloss Friedenstein liegt am Wegesrand in den Hang eingebettet der Eingang zu eben jenen Kasematten. Auf einer Bank warten bereits meine Mitstreiter für den heutigen Tag. Allesamt in Gotha geboren, hat es sie heute hierher zurückverschlagen, um mit mir die historische Verteidigungsanlage zu besichtigen. Begleitet werden wir von Frau Dornbusch, die seit 2003 als Führerin durch die Gotha Altstadt und die Kasematten tätig ist. Wir betreten die unterirdische Anlage und stehen in einem Raum, der heute als Startpunkt für die Führungen dient. Dieser Eingang wurde jedoch erst 1943 geschaffen, als die Anlage im Zweiten Weltkrieg als Schutzbunker genutzt wurde. Dazu jedoch später mehr. Zunächst einmal möchte ich die Frage beantworten, was die Kasematten eigentlich sind.
Kasematten bezeichnet man, es kommt aus dem Italienischen, Casa, Mutter, Hütte oder Häuschen, grob übersetzt unter dem Erdaushub. Das heißt, über einer Kasematte und über einem Kasemattengewölbe ist immer Erde. Im Gegensatz zu einem Keller, darüber ist immer ein Gebäude.
Der Bau der Kasemattenanlage kostete mehr als der Bau des darüberliegenden Schlosses und dauerte ungefähr dreimal so lange. Um die Kosten gering zu halten, wurden die Bürger Gothas verpflichtet, beziehungsweise gezwungen, auf der Baustelle mitzuarbeiten.
So, und jetzt noch zu den Kosten. Also, was ich sagen kann, ist, dass an der Festungsanlage ungefähr 2500 Personen gleichzeitig gearbeitet haben. Und das war eigentlich jeder. Stellen Sie sich vor, der 30-jährige Krieg hat überhaupt die Bevölkerung so gebeutelt, dass ungefähr 80%, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 80% diesen Krieg nicht überlebt haben. Und die, die ihn überlebt haben,
die haben sich auf der Baustelle kaputt gearbeitet.
Das war Fronarbeit. Fronarbeit bedeutet, dass jeder, Frauen wie Männer, an dieser Festungsanlage einen Tag in der Woche arbeiten musste. Und wenn er sich dem entziehen wollte, dann wurde das mit Gefängnis bestraft. Aber das war nicht so, dass man sich dann im Gefängnis ausruhen konnte. Das war Arbeitslager. Also man war eben nicht frei, musste aber trotzdem daran arbeiten. Wenn ich aber sage Fronarbeit, dann muss man der Gerechtigkeit halber sagen, die Menschen wurden nicht entlohnt für diesen Tag, aber sie bekamen zu essen und zu trinken. Und das war auch war unter Umständen sogar wichtiger, als wenn sie Geld bekommen hätten. Und es haben an dieser Festungsanlage aber nicht nur also das Volk, die Bürger von Gotha gearbeitet, sondern auch Facharbeiter, die zum Teil auch aus dem Bergbau Osttirol kamen.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 30 Jahre, also im Durchschnitt drei Viertel ihres Lebens, wenn man es genau nimmt, bis auf die Kindheit, das gesamte Leben schufteten die Bürger Gothas damals für den Bau der Verteidigungsanlage. Unter schwersten körperlichen Bedingungen wurden so Mauern von 1,50 Meter bis 3,80 Meter Dicke in den Schlossberg gebaut. Einzige Entlastung für die Arbeitenden bot sich hier durch Pferd und Wagen. Das Gestein für den Bau der Kasematten holte man aus den umliegenden Steinbrüchen. So zum Beispiel von der heutigen schönen Aussicht und vom Seeberg, auf dem auch heute noch Stein abgebaut wird.
Dieses Gestein hier ist grau, das ist Muschelkalk. Das ist anderes Gestein, als das ist aus dem 16. Jahrhundert. Und das ist hier Mauerwerk von der von der Festung Grimmenstein, also aus dem 16. Jahrhundert. Und dieses hier, man kann es gleich noch besser sehen, das ist anderes Gestein und diese Quader hier sind auch viel größer. Das Hauptgestein hier, was für die Festung Friedenstein verwandt worden ist, ist hier dieser rötliche Unterkeuper Buntsandstein. Und diese Quader sind vom Steinbruch, der heute nicht mehr existiert. Das war der Steinbruch, sogenannte Steinbruch Toller Hund hieß der. Wenn Sie mit der Thüringer Waldbahn noch in der Stadt fahren, die Haltestelle Schöne Aussicht. Ja. Da ist die Straßenbahngarage und auch das Fernwärmewerk und gegenüber ist eine Wendeschleife von der Straßenbahn. Und da war ein Steinbruch. Da kommt dieses Gestein her. Der Steinbruch existiert nicht mehr. Dann haben wir hier gelbes Gestein, auch Sandstein, Seeberger Rätsandstein. Der kommt, wie der Name schon sagt, vom Seeberg, östlich von hier ein Höhenzug, wenn Sie die B7 langfahren, auf der rechten Seite der Seeberg. Da wird heute auch noch Gestein abgebaut. Und dann, um das nochmal hier zu zeigen, dieses Graue, das ist, Sie sehen, das ist ganz anderes Mauerwerk. Und das Graue ist Muschelkalk. Und das ist hier Gestein direkt vom Berg. Und das ist aus dem 16. Jahrhundert und von der Festung Grimmenstein hier mit einbezogen.
Doch warum hat man diesen immensen Aufwand überhaupt betrieben?
Die Schlossanlage an sich, der Bau dauerte 11 Jahre. Und das ist eine kurze Bauzeit für damalige Verhältnisse. Was nicht geplant war, ist ringsherum um das Schloss Friedenstein eine Festungsanlage. Aber die Osmanen rückten in der Zeit schon wieder weiter nach Norden und man hatte auch hier in Mitteldeutschland wieder Sorge, dass man von Krieg überzogen würde. Und somit war dann eine Maßnahme, als das Schloss gebaut war, eine Festungsanlage drumherum zu bauen. Und der Bau der Festungsanlage war teurer als der ganze Schlossneubau. Brauchte ja auch mehr an Fläche, nicht? Und er hat 30 Jahre gedauert. Der Bau des Schlosses hat 11 Jahre gedauert. Es ist nie ein Schuss hier ausgegangen. Also diese Festungsanlage ist nur für friedliche Zwecke genutzt worden. Ist auch, ja, es ist ein glücklicher Umstand. Es ist eine reine Abschreckungsmaßnahme gewesen, aber man wusste ja nicht, was kommen würde. Zu Anfang ist es so gewesen, dass hier nur die Schlosswache da war, also als Soldaten, das waren 40 Mann. Die haben mit ihren Familien hier oben auf dem östlichen Oberwall in Hütten gewohnt. Dann, aber wenn ich Ihnen jetzt sage, 2 herzogliche Generationen später war es schon so, dass die Kriegsgefahr schon so groß war, da standen die Türken vor Wien. Das war 1683. Und da hatte das Herzogtum Gotha schon ein stehendes Heer von 10.000 Mann. Und 6.000 Mann, inklusive unseres damaligen Herzogs, die haben mitgekämpft beim Kampf um Wien. Und wenn Wien gefallen wäre, Wien ist nicht erobert worden damals, dann wäre der Weg nicht weit gewesen hier nach Thüringen. Und also es hatte alles wirklich seine Berechtigung, dass so eine große, teure Festungsanlage gebaut worden ist. Und es war ein glücklicher Umstand, dass sie nicht gebraucht worden ist.
Von den ursprünglich 2,5 Kilometern sind heute etwa 300 Meter begehbar. 2001 begann man die Kasematten archäologisch zu untersuchen und ab 2003 der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Tour führt uns zunächst in die sogenannte Spindel, welche man als sehr ursprüngliche Form eines Aufzugs bezeichnen könnte. Im Prinzip war dies eine Wendeltreppe, welche jedoch anstatt mit Stufen mit einer Rampe ausgestattet war.
Man musste also Mittel und Wege finden, wie die Kanonen unten in die Kasemattengewölbe kommen. Und das passierte mittels Spindeln. So eine Spindel ist, wir gehen gleich, die ist etwas verändert worden, aber wir gehen gleich rein in die Spindel. Das sind spiralförmige, schiefe Ebenen aus Stein gewesen, also quasi Wendeltreppen aus Stein, aber ohne Stufen. Und da hat man die Kanonen ohne Räder rauf und runter transportiert. Auf den Niederwall hier, also hier ist zwischen Oberwall und Niederwall ist noch so ein Wehrgang. Und vom Niederwall dann in die Kasemattengewölbe durch solche Hohlgänge.
Um das Schloss im Ernstfall gut beschützen zu können, hat man sich damals einiges einfallen lassen. So war die Kasemattenanlage zur Absicherung beispielsweise in mehrere Ebenen gegliedert, die potenzielle Angreifer ausbremsen sollten. Zunächst gab es da einen 10 Meter tiefen Graben rund um Schloss Friedenstein herum. Dieser war zur einen Seite hin mit der ersten Front der Kasematten befestigt. Durch Schießscharten konnte man hier von innen die Gegner im Graben beschießen. In der gesamten Anlage um das Schloss herum gab es zudem keine toten Winkel. Für den Fall, dass die Angreifer die erste Verteidigungsmauer durchbrechen sollten, lag dahinter eine zweite Reihe, von der aus man das Innere der ersten beschießen konnte.
Angenommen, wir wären durch den Graben gekommen und hätten die innere Futtermauer zerstört, wie auch immer, und wären da reingekommen. Dann hatte man hier von der Festung, hatten die Soldaten von der Festung Schloss Frieden, vom Friedenstein noch die Möglichkeit, hier mit Handgranaten und mit Gewehren diesen Raum zu beschießen. Das ist so konzipiert, dass jeder Winkel beschossen worden wäre, sodass kein Feind lebendig da rausgekommen wäre.
Ein interessanter und von Hollywood-Filmen verzerrter Fakt über die Kriegsführung der damaligen Zeit ist, dass man nicht einfach eine Kugel nach der nächsten aus einer Kanone abfeuern konnte. Die großkalibrigen Schusswaffen entwickelten beim Abfeuern nämlich eine solche Hitze, dass man bis zu eine Stunde warten musste, bis sie sich abgekühlt hatten und wieder einsatzbereit waren. Um dies zu beschleunigen, hatte man damals einen 15 Meter tiefen Brunnen gegraben, mit dessen Wasser die Kanonen gekühlt werden konnten.
Also dieser Brunnen ist eigentlich 15 Meter tief. Ich sage eigentlich, weil sie können nur 7 Meter in die Tiefe gucken. Man hat sich, und dann, also wenn da 15 Meter tief ist, haben sie auch Grundwasser. Aber man hat sich also bei dem Rundgang hier gespart, weil man das sowieso schlecht schätzen kann, den Brunnen voll also leer zu räumen. Und das Wasser des Brunnens, das war dafür da, dass man die Kanonen kühlen konnte. Man musste, also wenn eine Kanone, wenn man mit einer Kanone geschossen hat, dauerte es mindestens eine Stunde, bis man wieder nachladen konnte. Und so lange hat man mit feuchten Tüchern und mit kaltem Wasser angefeucht oder durchtränkt, die Kanonen immer wieder gekühlt, so lange, bis man nachladen konnte. Und das wird auch der Grund gewesen sein, warum man so viele Kanonen brauchte. Was passiert alles in einer Stunde im Krieg?
Für den Fall, dass die durchdachten Verteidigungsbauten einem Angriff nicht standhalten und Feinde ins Innere der Anlage eindringen, gab es weitere Sicherheitsvorkehrungen, um es den Gegnern so schwer wie möglich zu machen und diese auszubremsen. So gab es beispielsweise auch Falltüren und das sogenannte Mannloch. Letzteres war ein Durchgang innerhalb der Kasematten, der es durch seine sehr geringen Maße nur einer Person auf einmal kriechend gestattete, in den nächsten Teil der Anlage zu gelangen. In diesem Moment wären Eindringlinge deutlich verzögert worden und den Soldaten auf der anderen Seite der Mauer relativ schutzlos ausgeliefert gewesen.
Das ist das Mannloch. Sie verstehen jetzt, wo sie durchgekrochen sind, warum. Sie kommen nämlich nur Mann für Mann einzeln dadurch. Es ist 1,15 hoch, 50 cm breit. Es gibt Festungen, da sind diese Mannlöcher noch viel tiefer und viel länger. Also da müssen sie dann wirklich durchkriechen. Ja? Es dient einfach dazu, mögliche Feinde, die jetzt hier in die Bastion gekommen wären, wie auch immer, davon abzuhalten, dass die weiter ins Innere der Festung kommen. Und hier ist noch eine Hinterwehr, da wären sie dann auch noch beschossen worden. Also man wollte, und dahinter, wo wir dann auch gewesen sind, da wäre dann auch noch einer gewesen, hätte uns eins über die Rübe gegeben als Feind, sodass wir eine dreifache Sicherung da war, Feinde aufzuhalten einfach.
Und auch gegen unterirdische Angriffe war man auf Schloss Friedenstein gewappnet. Durch sogenannte Konterminenschächte konnte man feststellen, ob sich Feinde durch unterirdische Sprengungen der Festungsanlage näherten. Hierzu legte man Erbsen auf Metallteller, um die Erschütterungen sichtbar zu machen und eingrenzen zu können. Die Schächte dienten darüber hinaus auch der Verteidigung auf gleichem Wege. So hätte man in einem solchen Falle selbst in Richtung der Feinde gegraben, um diese mit Konterminen aufzuhalten.
Wir sind jetzt hier, Sie sehen ja, hier kann alles man mit gut. Kanonen nichts anfangen. Wie sollte man die hier reinbekommen? Das ist hier die Wallbüchsengalerie. Und das ist hier die innere Futtermauer vom Graben. Also hier am Ende dieser Mauer, wo die zu Ende ist, es wäre der Graben gewesen. Mhm. Der ist aber zugeschüttet und ja. Über uns ist der Weg. Übrigens, das habe ich noch vergessen zu sagen, von oben vom Schlosshof, von dem Niveau bis zu den drei unteren Kasemattengewölben, in denen wir waren, sind es 14 Höhenmeter. Insgesamt ist die Distanz von oben bis unten, da sind die Konterminenschächte mit einbezogen, sind 22 Meter. Die Wallbüchsengalerie, wie Sie jetzt hier schon gesehen haben, ich stehe schon auch drin in einer, hat, wenn Sie rechts gehen, immer solche Ausbuchtungen. Das sind Schießscharten, wo man mit den Wallbüchsen, also mit den Gewehren in den Graben schießen konnte. Mhm. Und in Laufrichtung links haben wir immer so Ausbuchtungen. Die erste haben wir schon hier. Wenn Sie dann da reingehen und dann hochgucken, da haben Sie diese Aufzugsschächte.
Ah, die wo Sie, das dann alles rausgebracht wird.
Also wo zuerst mal die Soldaten Licht bekamen hier, richtig, Luft bekamen. Und also das, was die Spalten waren, eben, das sind da so die rund gemauerten Aufzugsschächte hier. Mhm. Und jetzt kommt's hier, wo man auch Erde transportieren konnte. Nämlich diese sogenannten Konterminenschächte, das ist hier, die mehr oder weniger tief waren. 71 davon waren, sind nachgewiesen in der Festungsanlage anhand von Plänen. Mhm. Hier in der, und die sind im Vorfeld schon mit dem Bau der Festungsanlage gebaut worden, für den Fall, dass Feinde unterirdisch angreifen. Und dieser Konterminenschacht hier, man guckt 4 Meter in die Tiefe und dann sieht es so aus wie so ein, ja, so ein Tor oder so, also ein Durchgang. Und dann ungefähr 1,5 Meter versetzt geht es nochmal 5 Meter in die Tiefe. Und also man konnte den schlecht ganz, also das Gestein muss ja auch berücksichtigt werden und deswegen auch die unterschiedliche Tiefe der Konterminenschächte. Mhm. Und ein Konterminenschacht war dazu da, um für den Fall, dass sich Feinde ungefähr 1 Kilometer oder 1,5 Kilometer vor der Festung wie die Maulwürfe da unter die Festungsanlage gegraben hätten, mit dem Ziel, ein Minenloch anzulegen unter dem Graben, um eine Bresche in die Festung zu schlagen, also die Festung an einer Stelle zu knacken. Das Ziel der Feinde war also, ein Minenloch anzulegen mit Schwarzpulver und Lunte, und um eine Explosion voranzutreiben. Und dem hat man von innerhalb der Festung entgegengesetzt, diese Konterminenschächte, die waren schon da. Und dann hätte man gehört, an welcher Stelle greifen die Feinde denn an. Da hatte man verschiedene Methoden, wie man das auch am besten rauskriegen konnte. Zum Beispiel auf einem Metallteller tanzende Erbsen. Je höher die sprangen, umso... also das konnte man ziemlich genau berechnen. Und dann hätte man im Idealfall hier von dem Konterminenschacht nach außen gegraben, immer nach außen in Richtung der Feinde, Und das Erdwerk, was dann anfiel, das musste man über die Aufzugsschächte ja wegtransportieren auf den Niederwall.
Zu diesem Zweck standen eigens dazu ausgebildete Soldaten, die sogenannten Mineure, zur Verfügung.
Die hatten Spitzhacken als Werkzeug, Spaten und Spitzhacken. Und weil die immer so hin und her rutschten mussten auf dem Gestein auch, hatten die sogenanntes Arschleder. Ja, das ist, hieß wirklich so. Und also man unten 7 Meter tief, 9 Meter tief und dann nach außen gegraben, das Erdwerk nach oben geschafft. Dann hätte man das Minenloch entschärft, im Idealfall, oder wenn man nicht so weit gekommen wäre, so schnell, eine Gegenmine, eine Kontermine gelegt. Dann hätte man die Kontermine gelegt und das ganze Erdwerk wieder nach unten geschafft, zugemauert, denn es sollte auf keinen Fall passieren, dass der Schuss nach hinten losging, sondern immer nach vorne in Richtung der Feinde und möglichst weit weg von der Festung. So war die damalige Kriegführung.
Nach ihrem Zweck als Verteidigungsanlage, die den Ernstfall glücklicherweise nie erleben musste, erfuhren die Gotha-Kasematten später eine weitere Nutzung als Bierkeller mit angeschlossenem Biergarten. Diese feuchtfröhliche Zweckänderung blieb allerdings aufgrund von etwas zu guter Laune der Gäste nicht von langer Dauer. So sah sich Ernst I. von Sachsen, Coburg und Gotha gezwungen einzuschreiten und den Ausschank in den Gemäuern zu untersagen.
Wir, Ernst PP, müssen wegen der häufigen und selbst in öffentlichen Blättern gerügten Unanständigkeiten, welche das Verschenken des in den Gewölben neben dem Eiskeller eingelegten Lagerbiers auf dem freien Platze in der Nähe der alten Münze veranlasst hat, und wegen der Unziemlichkeiten, die infolge dieses Ausschenkens von Bier in der Nähe unseres Residenzschlosses und in den daselbst umgebenden Anlagen vorgefallen sind, Bedenken finden, dies Verschenken auf jenem freien Platze ferner zu gestatten, und weisen unsere Kammer an, den Braubeschäftigten Doll und Seifert dies zu eröffnen und ihnen anzudeuten, ihr in jenem herrschaftlichen Gewölbe eingelegten Lagerbier in ihren Wohnungen oder sonstigen gewöhnlichen Schankstätten zu verzapfen. Coburg, den 25. Juni 1835.
Einen weiteren Zweck erhielt die Festungsanlage durch die Nutzung als Eiskeller. Die in den Kasematten durchgehend herrschenden 8 Grad Celsius und 90% Luftfeuchtigkeit boten dafür ideale Voraussetzungen.
Und jetzt sind wir im Eiskeller. Ganz viele Gäste behaupten immer, oh, hier ist es auch am kältesten. Aber das stimmt nicht. Also man ist dann fast am längsten hier drin. Und dann merkt man erst, oh, 8 Grad und 90% Luftfeuchtigkeit. So gemütlich ist es dann doch nicht. Und also dieser Eis, also hier ist es nicht kälter als anderswo in der Festungsanlage. Und diese 8 Grad, Sommer wie Winter, regelmäßige Temperatur hat man eben genutzt, um einen Eiskeller anzulegen. Also Eiskeller, das heißt, hier, das war sozusagen der herzogliche Kühlschrank. Aber nicht, dass Sie denken, jetzt hier wären Lebensmittel gelagert worden. Es ist nur Eis gelagert worden, was man im Winter zumeist vom Parkteich rausgesägt hat in dicken Blöcken. Und die hat man hier in den Park hierher transportiert und über diese Aufzugsschächte hier durch Eisrutschen hat man die Blöcke hier rein plumpsen lassen. Und dann hat man die Blöcke nochmal mit Strohmatten abisoliert, sodass man, wenn der Winter gut war, ein ganzes Jahr lang davon profitiert hat und sich immer Eis absägen oder abhacken konnte und in die herzogliche Küche bringen konnte.
Zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges nutzte man die Kasematten dann als Luftschutzbunker für die Gothaer Bevölkerung.
Ab dem Mannloch bis hierher, das ist auch Luftschutzkeller gewesen. Und Zeugen davon sind noch diese Betonklötze, das sind Bänke gewesen. Also ich glaube, hier hat wohl, hier haben die Menschen vor Angst gezittert, aber die haben eher nicht gefroren. Aber also, und Gott sei Dank ist in Gotha dieser Luftschutzkeller nicht so viel gebraucht worden. Das wissen Sie auch. Gotha ist unser Retter von Gotha, sagen die Gotha immer. Josef Ritter von Gardolla hat die Stadt sozusagen gerettet und damit für mit seinem Tod bezahlt. Am 4. April 1945 standen die amerikanischen Alliierten vor den Toren der Stadt und er hat versucht, den amerikanischen Truppen die Stadt kampflos zu übereignen und ist dabei eigenen Leuten, jungen 14-jährigen Schnöseln in die Hände geraten. Die haben ihn festgenommen, verhaftet und der SS übergeben. Und dann ist er nach Weimar abtransportiert worden, noch in derselben Nacht. Und ist am 5. April 1945 standrechtlich erschossen worden. Er hat es vermocht, dass die Stadt Gotha kampflos den amerikanischen Truppen übereignet worden ist. Und dadurch ist ein Bombardement auf Gotha, das am 5. April 1945 ausgeführt werden sollte, nicht ausgeführt worden. Und Erfurt hat davon auch profitiert, denn Erfurt liegt nur 25 Kilometer entfernt. Hätte man Gotha aus der Luft bombardiert, wäre Erfurt auch mit drauf gegangen. Aber so hat man, Erfurt hat sich nicht ergeben, ist Straßenzug um Straßenzug erobert worden. Aber dadurch sind die schönen Gebäude auch stehen geblieben. Aber das allererste sind die Menschenleben, die gerettet worden sind.
Die Kasematten und nicht zuletzt der mutige Einsatz von Josef Ritter von Gardolla, dem damaligen Kampfkommandanten von Gotha, retteten Leben und die historische Bebauung. Gardollas Pflichtverweigerung bezahlte er am 5. April 1945, einen Tag nach der Kapitulation Gothas, mit dem Leben. Seine letzten Worte waren: Damit Gotha leben kann, muss ich sterben. Mit seiner Tat rettete er die Stadt vor einem geplanten Bombardement und somit mussten auch die Kasematten bis heute, 77 Jahre später, nie wieder als Verteidigungs- bzw. Schutzanlage genutzt werden.